Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sah Jesus einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm. Und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Viele Zöllner und andere Gäste waren mit ihnen bei Tisch. Da sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten voll Unwillen zu seinen Jüngern: Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Jesus antwortete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Brüder und Schwestern hier und im Radio, wir wollen uns wieder fragen, wir sind auf dem Weg zur Osternacht, zu einer vertieften Entscheidung unseres Bundes mit Gott, auf dem, wie gesagt, alle Beziehungen zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott beruhen. Jesus kommt jetzt an einer Zollstätte vorbei, sich sehr die Grenze zwischen dem Reich des Herodes Antipas und seines Bruders Philippus, das ist ja am See Genezareth dort. Und da sitzt dieser gute Levi, der Zollbeamte, war in den Augen der Juden ein öffentlicher Sünder. Denn er hat das verdient, was er auf die Ware draufgeschlagen hatte, war also ein Betrüger. Und er war im Dienst dieser heidnischen Römer oder auch dieser heidnischen Herrscher. Also zwei Dinge, die ihn unrein machen, also war er vollkommen ausgeschlossen aus der Kultgemeinde. Ein öffentlicher Sünder. Und es heißt, Jesus sah ihn. Es geht im Griechischen 4, 5 Worte für sehen, aber die haben alle einen anderen Sinn. Und an dieser Stelle ist ein ganz wichtiges griechisches Wort gebraucht, nämlich Jesus schaute den Levi an. So, es war, und zwar im Sinne, es war ein einmaliger Blick. Nicht einfach nur, er sah ihn, sondern er schaute ihn an. Ein einmaliger Augenblick war es. Im Sinne, Jesus durchschaute ihn. Er beobachtete ihn. Das ist das Wort. Das hört sich anders an, als wenn ich sage, Jesus sah ihn da sitzen. Nicht? Und das ist das Erste. Jesus schaut ihn an, er durchschaut ihn, er beobachtet ihn und erst dann ruft er ihn. Zuerst trifft mich sein Blick und sein Blick öffnet das Herz. Und deshalb auch immer wieder diese Gedanken dieser Woche, einfach bei ihm sein, in der Blickrichtung des Herrn sein. Sich anblicken lassen von ihm. Und dann öffnet er das Herz, dass das Wort treffen kann. Nicht? Und es heißt, und er sprach zu ihm und sagte ihm: Folge mir nach, ein Imperativ. Also er ruft ihn aus seiner Berufsbeschäftigung weg in seine Nachfolge. Und das Neue ist, dass er sogar Zöllner, das heißt Sünder, in seinen Jüngerkreis ruft. Denn Jesu Machtwort, Jesu Berufungswort wirkt Umkehr. Wenn der Mensch diese Offenheit hat. Deshalb erblickte ihn an. Ich muss mich zuerst anschauen lassen. Vielleicht kann man es auch so sagen, ich muss mich im Angesicht Jesu ehrlich anschauen wollen, wer bin ich? Da kann man es auch so drehen. Dann kann sein Wort, das umänderndes Wort ist, ein verwandelndes Wort, mich bis in die tiefsten Tiefen treffen. Das heißt, in mir etwas Neues bewirken. Sie spüren, wenn wir es jetzt wieder sehen in diesem Zusammenhang auf die Osternacht hin, Es geht heute um diesen den Aspekt der Entscheidung. Ich kann nicht auf Ostern hingehen, so halt so, und dann ist Ostern und dann geht es genauso weiter, sondern Christus fordert uns in dieser Zeit auf, uns zu entscheiden. Entweder oder. Es gibt keine Neutralität. Alles sowohl als auch, diese Vermischerei, ein bisschen Gott und ein bisschen Welt, macht keinen Menschen glücklich. Keinen. Es zerreißt sein Herz. Und er ist immer unzufrieden. Denn er hat nie das, was er sucht. Das ist auch eine Erfahrung, die sicher auch jeder schon gemacht hat. Also hier wird ganz deutlich uns gesagt, auf diesem Weg zur Osternacht, du musst bereit sein, eine Entscheidung zu fällen. Auf dich selber hin, auf dein Leben hin. Du bist der Zöllner jetzt. Dich schaut der Herr an. Dich durchschaut er. Und wenn er in dir spürt, jetzt bist du bereit. Du brauchst nur schon den kleinsten Finger zeigen von Bereitschaft. Dann spricht er dich an. Und das Wort verwandelt dich. Aber er braucht deine Bereitschaft. Und deshalb dieses Wort, er schaute ihn an, er durchschaute ihn, er beobachtete ihn, ob er irgendwo ein kleines Türchen im Herzen aufmacht, damit sein Wort wandelnd da hinein treffen kann. Das ist die Aussage, eine wunderbare Aussage. Und deshalb auch, ich hole das hin von Exerzitien, gerade auch in der Fastenzeit, dass ich eine Tür beginne aufzumachen. Auch wenn ich nur ein bisschen Angst habe, was macht dieser Gott mit mir, wenn ich ihm alles gebe? Weil der kleine Finger langt ja schon, nicht? Da zieht es schon unheimlich. Aber der gibt erst Ruhe, wenn er alles hat. Deshalb machen Sie nicht lang rum, ziehen Sie nicht lang rum und geben Sie ihm doch alles. Das ist das Einfachste von der Welt. So wie es hier steht. Es heißt, Levi sitzt am Zoll und er steht auf. Das sind zwei wichtige Worte. Und wieder im Griechischen, es ist eine einmalige Entscheidung. Eine Entscheidung aufzustehen, das Alte zu verlassen und zu gehen. Nicht bloß, ich entscheide mich sitzend und hoffe, dass er bald weggeht und ich wieder meine Ruhe habe. Nein, nein, das ist oft unser Leben. Wir bleiben sitzen. Haben zwar gemerkt, aber wir wollen nicht. Es ist halt doch schön am Zoll. Hast dein Geldle? Hast deinen Job? Kannst ganz gut leben? Vielleicht so nach der Pension kannst du dich immer noch bekehren. Das ist eine falsche Rechnung. Aber nicht wenige denken so. Wenn ich mal alt bin, dann werde ich beten. Wenn Sie in jungen Jahren keine Beziehung zu Gott gehabt haben, dass sie im Alter erst recht nicht haben. Da kommen so viele Brechten, dass ihnen reicht, mit sich selbst zu beschäftigen. Wenn sie es verlangt, dieses Wort, eine Entscheidung. Das ist diese Botschaft. Nicht? Und wie gesagt, er stand auf. Das war ein augenblicklicher Entschluss, jetzt vom Urtext her. Und das heißt, er ließ alles zurück. Er verließ alles. Er ließ alles zurück. Auch das ist wieder vom Text her eine einmalige Entscheidung. Nicht, er hat eins ums andere losgelassen, sondern er ließ alles sofort zurück. Eine einmalige Entscheidung. Und dann heißt es, er folgt Jesus. Und dieses er folgt Jesus ist im Imperativ. Das heißt, das geschieht jetzt auf Dauer. Alles andere war einmalig. Angesprochen sein, aufstehen, alles verlassen. Aber dann die Entscheidung, ich folge ihm für immer. Und wissen Sie, wenn ich nicht alles verlassen habe, zurückgelassen habe, dann werde ich auf der Nachfolge Jesu, wenn es irgendwo wieder dick kommt, wenn ich ein bisschen mehr an seinem Kreuz teilhabe, werde ich zurückschauen, was ich mir noch reserviert habe. Ich kann ja immer noch zurückgehen. Ich habe mir ja noch einiges als Eigentum, in Anführungszeichen jetzt gemeint, ja, Absicherungen. Also ich sichere mich ab, falls mit der Nachfolge Christi nicht richtig funktioniert. Dann funktioniert es auch nicht. Das ist keine Entscheidung, ihm nachzufolgen auf Dauer. Das heißt natürlich nicht, dass sie auch Familie wie er da und Haus und Besitz und alles verlässt, sondern es geht um das, was Paulus sagt. Wenn ich Christus nachfolgen will, dann brauche ich eine Entscheidung zur Freiheit. Da muss ich wissen, an all dem, was ich hänge, macht weder die glücklich, an denen ich hänge, noch mich. Mir ist alles zur Verwaltung gegeben, nichts als Eigentum. Aber hören Sie mal in Ihr Herz hinein, wie weit mein Christsein schon fortgeschritten ist. Meine Familie, mein Haus, meine Kinder, alles, was zu mir gehört, alles, mein Schmuck und alles, so können Sie alles nennen. Es ist mir alles zur Verwaltung gegeben. Zur Verwaltung. Ich darf es gebrauchen, ich darf mich daran freuen, aber es ist nicht die Quelle meines Glückes. Es ist mir zur Verwaltung gegeben. Es ist ein Ausdruck meiner Freude, ein Ausdruck meines Glücks. Aber der Herr kann es jederzeit wieder an sich ziehen und sagen, es ist mein Eigentum. Ich danke dir, dass du es so lange verwaltet hast. Und überlegen Sie mal, wie wir reagieren, wenn der Herr etwas zurücknimmt, wenn er sein Eigentum zurücknimmt, vor allem wenn es ein lieber Mensch ist. Kann jeder nachvollziehen. Aber überlegen wir einmal, da zeigt sich doch letztlich, was auch Augustinus und Chrysostomus und so weiter schreiben, zeigt sich, ob ich den Willen habe, wirklich, auch die innere Entscheidung. Ich bin nur Verwalter, ich bin kein Eigentümer. Und Gott darf jederzeit sein Eigentum für sich wieder in Anspruch nehmen, wenn es diesem Eigentum, wenn es um einen Menschen geht, zum Vorteil ist. Ich darf nichts zurückhalten, sonst mache ich mich zum Eigentümer, zu Gott. Das ist der tiefste Gedanke. Er hat alles verlassen. Wenn Sie verheiratet sind, wird das Wort sicher nicht von Ihnen jetzt fordern, dass Sie jetzt nicht mehr heimgehen, sondern gleich in die Wüste. Verstehen Sie? Sondern aber, dass Sie mal ehrlich fragen, ist mein Christsein ernst? Habe ich schon mal eine Entscheidung getroffen? Ja, Herr, wenn ich auch gefühlsmäßig noch nicht so ganz durchkomme. Wir haben ja 80 Jahre Zeit zum Wachstum. Was darüber ist, ist nur noch Mühsal und Beschwer, sagt der Psalmist. Und deshalb, aber ich muss den Entschluss fassen. Ich muss diese Entscheidung in mir zulassen. Ich bin nur Verwalter. Und ich danke dir, Herr, was du mir zur Verwaltung gegeben hast, aber mein Herz gehört dir. Und alles ist dein Eigentum. Und wenn es in deinen Augen der Liebe der richtige Moment ist, wo du mir etwas wegnimmst, weil ich vielleicht doch zu sehr dran gehangen habe, mehr als an dir, dann kann ich dir nur danken, auch wenn es weh tut. Verstehen Sie? Besitzen, als besäße man nicht. Verwalter sein. Das heißt nicht, dass Sie mich nicht dran freuen. Sie werden sich viel mehr freuen, als wenn Sie dran hängen und Angst haben, es wird Ihnen genommen, dann haben Sie gar keine große Freude an Ihrem Besitz. Auch nicht an Ihren Menschen, verstehen Sie? Wenn ich immer nur Angst habe, es wird mir genommen, dann werden Sie keine rechte Freude haben. Wenn Sie aber frei sind, der Herr darf jederzeit, wenn es seine Liebe fordert, das wegnehmen, was mir und dem, was mir gehört, zum Vorteil ist. Das wäre eine ganz wichtige Entscheidung in dieser Fastenzeit. Sie kommen in eine große Freiheit. Und Sie brauchen nicht dauernd Angst haben um alles Mögliche, was Sie haben und Menschen, die zu Ihnen gehören. Sie wissen, der Eigentümer ist ein anderer. Und sollte er plötzlich jemand mir wegnehmen, durch irgendeine Situation, dass ich mich schon längst vorher entschieden habe und nicht dann, wenn es geschieht, zuerst anfangen zu rumoren und zu zweifeln an Gott, wo wir den Glauben noch halb verlieren und so weiter. Anstatt dieser Liebe Gottes zu glauben, er hat das Beste jetzt getan. Sie merken jetzt, um was es geht. Es geht immer um die Osternacht. Eine Entscheidung zum Bund. Gott ist das Entscheidende für mein Leben. Und alles andere ist mir zur Verwaltung gegeben. Ich besitze es, als besäße ich nicht. Und ich sehe alles immer in diesem Blick. Sie werden staunen, wie viel Leid Sie umgehen, dass sie sich selbst gestrickt haben durch Besitzanspruch von Dingen, die ihnen nicht gehören und für die sie keine Garantie geben können. Sie können nichts festhalten, gar nichts. Man muss einfach mal ganz ehrlich das sehen. Und es geht, weil Gott will uns ja nichts nehmen. Mensch, wenn wir das mal kapieren täten. Er will uns geben, wie es Papst Benedikt gesagt hat. Jesus nimmt nichts, er gibt. Und vielleicht haben Sie, denken Sie jetzt an manche Sachen, wo Sie vielleicht lange schmerzlich darunter gelitten haben, dass Ihnen etwas abhanden gekommen ist. Aber überlegen Sie mal, warum Sie gelitten haben. Da werden Sie es merken. Warum machen wir uns solche Leiden? Warum nehmen wir die Botschaft Christi nicht ernst? Sie kommen nicht um die Freude, sie werden viel mehr Freude haben, viel mehr Glück und frei sein, dass ich weiß und höre, und das, was geschieht, ist dein Wille. Und es ist dein Eigentum, es gehört dir. Aber ich als Verwalter gehe ich noch viel vorsichtiger mit den Menschen, Dingen um, als wenn es mir gehören würde. Wenn es mir gehören würde, könnte ich ja zusammenschlagen. Ja? Schon meine Sache. Nein, ich gehe viel vorsichtiger, aber es gehört mir ja gar nicht. Das ist eine total andere Haltung. Das ist die Haltung, die uns miteinander in Glück leben ließe. Entscheidung, merken Sie es. Da muss ich immer das Wort Gottes in der Fastenzeit hören, auf die Osternacht hin. Was will das heute sagen? In der Lesung haben Sie ja gehört, hat er praktisch die 10 Gebote gesagt. Das erste ist ja ein paar Gedanken, wo es um den Mitmenschen geht. Nächstenliebe, also die zweite Tafel. Und dann das Sabbat, wo es um Gott geht. Und dann die Verheißung, ihr werdet aufbauen, ihr werdet sogar die Ruinen eurer Vorfahren aufbauen. Schon toll, was da verheißen ist, wenn wir uns dran halten. Ja. Israel musste manchmal viele Jahre in die Verbannung, um alle Sabbate nachzuholen, die sie nicht gehalten haben. Vielleicht muss mancher von uns auch manche Sabbate nachholen, die er nicht gehalten hat. Und liegt entsprechend viele Tage im Krankenhaus und holt die Sabbate nach, die Ruhe und das Sein bei Gott. Einfach mal zu überlegen wäre das. Ja? Vielleicht versteht man dann manches. Also es geht hier vor allem, der Akzent liegt auf alles verlassen, also in diesem Sinn, wie ich es versucht habe zu erklären, und aufstehen. Nicht? Da liegt der Akzent drauf. Und dann heißt es, der Levi gab in seinem Haus ein großes Gastmahl, er hat doch alles verlassen. Merken Sie, in seinem Haus, er hat aber alles verlassen. Das ist ein wunderbares Bild. Er ist nur Verwalter. Ja? Er tut das, was in seinem Haus ist, und dann geht er. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind eigentlich sehr, die murren. Murren ist immer in der Bibel ein Murren gegen das Handeln Gottes, das der Mensch menschlich sieht. Also wenn wir sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Ja? Das ist ein Murren am Handeln Gottes, weil ich das Handeln Gottes menschlich sehe, eben nicht verstehe. Das ist hier. Jetzt ist er sogar noch mit Sündern. Aber wenn Sie, ein Levi, der aufsteht und Christus folgt, ist kein Sünder mehr. Und zweitens sagt Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zu erlösen, nicht die Gerechten. Und er meint unter diesen Gerechten die, die sich gerecht halten. Paulus sagt, wir sind alle Sünder. Ja? Die sich gerecht halten. Darum sagt er ja, im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Man muss es so übersetzen, 99 Gerechte, die sich einbilden, sie brauchen keine Umkehr. Sehen Sie, und auch da muss ich auch noch mal ins Herz schauen, gehört dazu. Manche Leute sagen, immer man denkt, ja, wieso gehen sie nie mehr beichten? Oh, ich habe keine Sünde, ich wüsste nichts. Was soll ich denn da beichten? Nein, ich sage, darf ich mal Ihnen sagen, was ihr beichten könntet? Oder manchmal sage ich, ich hole schon 2 Kerzen und ein Kreuz, dann machen wir Heiligsprechung, wenn es nichts mehr zu beichten gibt. Das kann ich natürlich bloß bei Leuten, die ich ein bisschen kenne, wo ich sage, das aber dann kommt sofort automatisch, na, so ist es nicht. Stimmt's? Aber es zeigt doch etwas in unserem Herzen, oder? Stimmt's nicht? Und deshalb, Jesus sagt, wenn ich berufen bin, die Sünder zu berufen, muss ich auch mit ihnen essen. Ich muss mit ihnen Gemeinschaft haben. Nur so kann ich sie gewinnen. Ich kann sie nicht verurteilen, dann kann ich keine Sünder finden. Sie müssen meine Liebe erfahren. Das ist Mahl, Gemeinschaft, ist Ausdruck der Liebe. Denn er, dazu ist er gekommen, nämlich die Sünder, es heißt wörtlich, zum Umdenken zu bringen. Merken Sie es jetzt, das verstehen Sie, was wir vorhin gesagt haben. Nicht mehr denken von sich her, ich bin der Eigentümer von allem. Nicht mehr alles nur sehen von sich her, sondern umdenken, von Gott her denken. Er, der die Liebe ist, dessen Eigentum alles ist, was mir zur Verwaltung gegeben ist, selbst mein eigenes Leben. Verstehen Sie? Umdenken. Lernen, von Gott her denken, von ihm her alles sehen. Dann sind Sie ein freier Mensch. Dann können Sie sich auf diesen Bund mit Gott im Blut total einlassen.